Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Grüß Gott in unserer Sendung Lebenshilfe. Heute zum Thema Mein Kind will nicht sprechen lernen. Unser Referent ist Friedrich Rabold und mein Name ist Waltraud Edelmann. Ja, wenn Kinder erst mit 3 oder 4 Jahren zu sprechen beginnen, wenn Kinder sogar bei Schulbeginn noch nicht einmal ganze Sätze sagen können, dann ist das natürlich mit großen Problemen verbunden, nicht nur in der Schule. Und es führt auch zu erheblichen Leiden bei den betroffenen Kindern und bei den Eltern. Außer Sprachstörungen gibt es noch andere Störungen im Kindesalter, die heute mit unserem Titel nicht ausdrücklich genannt sind. Aber ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitten und einladen, auch dann zuzuhören und mit dabei zu bleiben, wenn Ihr Kind nicht direkt von einer Sprachstörung betroffen ist. Denn die Ursachen von kindlichen Problemen und Störungen sind oft sehr ähnlich. Und ich denke, Sie können bestimmt von der heutigen Sendung profitieren. Übrigens auch dann, wenn Sie selbst als Kind von Problemen betroffen waren. Ja, unser Referent, er hat selbst 2 eigene Kinder und schon mehrere Enkelkinder. Und vor allem hat er sich fast ein Leben lang mit schwierigen und gestörten Kindern beschäftigt. Denn er war Leiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder. Er hat also mit unzähligen Kindern und deren Eltern gesprochen und gearbeitet. Herr Rabold, die meisten kennen ihn ja schon. Er ist auch katholischer Christ natürlich und Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Und was vielleicht für seine Vorstellung noch wichtig ist, was ja für manche Hörer wichtig sein könnte, er hält laufend Glaubensseminare in Deutschland, also Wochenenden, wo es um die Vertiefung des Glaubens geht und um Heilung durch den Glauben. Herr Rabold begleitet auch schon seit vielen, vielen Jahren Menschen in seelischer Not persönlich. Und auch in unseren Sendungen bei Radio Horeb geht es immer um die Heilung durch den Glauben. Das heißt konkret um Heilung auch mit den Mitteln des Glaubens, also mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet. Und deshalb sind Sie, liebe Hörer, auch heute wieder eingeladen, in dieser Sendung nicht nur mit uns zu reden, sondern auch mit uns zu beten. Ja, jetzt möchte ich aber unseren Referenten herzlich begrüßen. Friedrich Rabold, er ist am Telefon zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Rabold.
Grüß Gott, Frau Edelmann. Grüß Gott, verehrte Hörer.
Ja, das heutige Thema ist ja gewissermaßen Ihr Spezialthema. Mein Kind will nicht sprechen lernen. Es ist das Thema, mit dem Sie sich über 30 Jahre lang beschäftigt haben, genau 33 Jahre lang, als Sie eben Leiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder waren. Jetzt sind Sie pensioniert seit 2003 und ja, ich frage Sie mal, ist dieses Thema heute eine Art Rückbesinnung auf Ihr Leben, auf Ihre Arbeit oder hat es auch heute noch eine große Bedeutung für Sie?
Ja, es hat auch heute noch eine große Bedeutung für mich. Denn ich habe jetzt Enkelkinder, die gerade diese Phasen der Spracherlernung durchlaufen. Und da finde ich es ganz gut, dass ich weiß, wo die Klippen sind, dass ich helfen kann und dass gar keine dieser Klippen wirklich störend wirken kann. Und ich denke, es gibt viele Eltern und viele Menschen, die als Enkelkinder Kinder haben, denen sie, die sie beobachten und denen sie vielleicht nicht helfen können, weil sie nicht wissen, was los ist. Und deshalb ist es wichtig, dass man weiß, wo sind denn da störende Faktoren, dass so oftmals die Sprachentwicklung gar nicht vorangehen will. Es ist auch deshalb so notwendig, weil gerade weil die Zahl der sprachentwicklungsverzögerten Kinder ständig wächst. Bei uns in der Tageszeitung stand ein Artikel, der davon berichtet, dass die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Kurse zur Sprachförderung der Vorschulkinder im kommenden Schuljahr um 20% erhöhen will, weil die Zahl der sprachbeeinträchtigten Kinder ständig steigt. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind 19% der Kinder mit deutscher Muttersprache im letzten Jahr vor der Einschulung in ihrer Sprachentwicklung so weit zurück, dass diese besonderen Fördermaßnahmen vor der Einschulung notwendig sind. Denn die sprachliche Kommunikationsfähigkeit, die ist eben Vorbedingung für jegliches Lernen in der Schule mit ihrem inzwischen sehr hohen Förderungsniveau und Forderungsniveau. Aber zu diesem ersten Grund, dass die Sprachentwicklung zunehmend beeinträchtigt ist, und sich daraus weitreichende Konsequenzen für das weitere Leben der Kinder ergeben, kommt noch ein zweiter Grund für die Gestaltung dieser Sendung. Wenn die Sprache des Kindes nicht wächst, gibt es neben den Ursachen im organischen und im sozialen Bereich auch noch die Möglichkeit, dass wichtige Ursachen im seelisch-geistigen Bereich zu finden sind, die aber sehr vielen betroffenen Eltern, Psychologen und Pädagogen nicht bekannt sind. So möchte ich mit dieser Sendung versuchen, Ihnen neben den anderen Ursachen auch diese tiefen Ursachen im seelisch-geistigen Raum und den Weg zur Hilfe aufzuzeigen.
Aha, Sie werden uns also jetzt ein kleines Impulsreferat halten, über das, auf das wir sehr gespannt sind, indem Sie uns über die tieferen seelisch-geistigen Ursachen eben von Sprachstörungen etwas sagen, über ihre Wirkungen im späteren Leben, und dann werden wir sprechen über die Möglichkeiten der Heilung, der Hilfe, und zwar, wie gesagt, nicht durch die Medizin oder die Psychotherapie oder nur die Pädagogik, sondern Hilfe durch den Glauben, also geistliche Hilfe und eben das Gebet. Ja, Herr Rabold, ich glaube, viele unserer Hörer haben wahrscheinlich keine konkrete Vorstellung, wie das aussehen kann, so eine Sprachstörung. Vielleicht können Sie uns als Einstieg noch einmal genauer erklären, was das überhaupt ist, eine Sprachstörung, und wie es solchen Kindern geht, die da zum Beispiel an ihrer Schule gewesen sind.
Ja, verehrte Hörer, wir wissen in aller Regel, dass es Sprachstörungen gibt, aber wie die eigentlich aussieht, das ist vielen nicht bekannt. Sogar vielen betroffenen Eltern war es oftmals nicht bekannt, was denn da eigentlich los ist. Sie kamen zu uns in die Schule und stellten ihr Kind vor und sagten, irgendetwas an der Sprache ist da nicht in Ordnung. Nun, das war dann mit einigen kleinen Tests ganz leicht zu klären. Ich legte dem Kind nach und nach eine ganze Serie von Bildern vor und ließ dabei Gegenstände benennen. Dabei war leicht zu hören, ob das Kind schon über alle Sprachlaute verfügte, ob es die Laute B und P, G und K, D und T, M und N, S und SJ und die übrigen Laute in der Aussprache der Wörter und danach auch in den Sätzen beherrschte oder ob es Ersatzlaute verwendete. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Wenn die Kinder den Satz »Susi und Sabine gehen gern zur Schule« wiederholen sollten, dann klang dies häufig so »Dudi und Sabine den dann der Dule«. Da ersetzte das Kind die Laute S, SCH, Z und G durch den Laut D wie Dora. Je mehr Sprachlaute noch fehlen oder durch andere Laute ersetzt werden, desto unverständlicher klingt die Sprache. Beim Nachsprechen eines solchen Satzes kann man aber nicht nur die Aussprache überprüfen. Man kann erkennen, wie viel das Kind von der Satzstruktur schon aufnimmt und wiedergibt. Der gleiche Satz, Susi und Sabine gehen gern zur Schule, hört sich bei manchen Kindern dann so an. Susi, Sabine, Schule. Oder auch, Susi, Sabine, Schule gehen. Im Groben kann man sagen, dass das Kind nur so viel vom vorgegebenen Satz aufnimmt, als es wiederzugeben vermag. Allgemein nimmt das Kind zuerst nur die sinntragenden Wörter auf. Susi, Sabine, Schule. Erst später werden die sinnergänzenden Wörter auch übernommen und die Struktur des Satzes wird erkannt. Susi, Sabine, Schule gehen. Susi und Sabine gehen Schule. Susi und Sabine gehen zur Schule. Sie sehen, das Kind lernt im Normalfall die Sprache in einem lang andauernden Prozess, der über viele Stufen zur Normalsprache hinführt, bis die volle Laut- und Satzstruktur erreicht ist. In diesem Prozess entwickelt sich allmählich auch der Wortschatz. Neben diesen drei Bereichen der Sprache, Aussprache, Satzbau und Wortschatz, gibt es auch noch den Redefluss, der zu beachten ist. Störungen des Redeflusses nennt man Poltern oder Stottern. Sie treten selten auf und ich möchte sie deshalb nicht besonders ausbreiten. Allgemein sagt man, dass die Sprachlaute und der Satzbau bis Ende des dritten bzw. vierten Lebensjahres unauffällig sein sollten. Wenn ein dreijähriges Kind noch nicht über die altersgemäße Sprache verfügt, ist dies noch nicht besonders auffällig oder gar schlimm. Doch wenn sich ein Kind in der ersten Klasse und erst recht noch später nicht richtig und verständlich ausdrücken kann, wenn deshalb die Gleichaltrigen das Kind nicht oder nur schlecht verstehen, hat dies bereits schlimme Folgen. Die Gleichaltrigen lassen es stehen, weil sie das Kind nicht verstehen. Oftmals stoßen sie es direkt weg. Das Kind erlebt die Missverständnisse und die daraus folgende Ablehnung durch anderen. Es leidet und zieht sich aus der Gruppe zurück. Oder es wird aggressiv und wütend, fängt Streit an und die Gruppe antwortet auf die gleiche Weise. Zumeist entsteht all dies aus der Unfähigkeit des Kindes, das, was die anderen sagen, richtig zu verstehen und zu reagieren oder die eigenen Bedürfnisse deutlich und klar sprachlich darzustellen. Der Mangel an Kommunikationsfähigkeit zerstört die Kommunikationsbereitschaft und führt zu Rückzug, zu Isolation oder zu Aggression. Was sich unter den Gleichaltrigen oft abspielt, setzt sich bei vielen im Unterricht zwischen Schüler und Lehrer fort. Das mangelhafte Sprachverständnis und die mangelhaft ausgebildete Sprache beeinträchtigen den Lernerfolg. Sie führen zu Lernstörungen und häufig zu Lernversagen, zu Lernunlust, zur Lernverweigerung und zur Störung des Unterrichts. Wo sind die Ursachen für die unzureichende Weiterentwicklung der Sprache zu finden? In dem bereits zu Anfang erwähnten Zeitungsartikel werden zwei Gründe aus dem sozialen Bereich genannt, welche nach Meinung der dort zitierten Fachleute als häufigste Ursache für die unzureichende Entwicklung der Sprache gesehen werden. Dort wird erklärt, die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder gingen vor allem deshalb zurück, weil immer weniger Eltern Zeit und Willen hätten, ausreichend mit ihren Sprösslingen zu reden und weil der Konsum elektronischer Medien ständig steige. Und zum Schluss eines kurzen Kommentars auf der gleichen Seite steht zu lesen, wörtlich, ob Überforderung der Eltern, ob übertriebener Konsum elektronischer Medien durch die Kleinen oder ob beides zusammen die Ursachen sind. Es ist einfach nur erschreckend, dass die Gesellschaft in weiten Teilen offenbar ihre Fähigkeit zur Vermittlung der Muttersprache verliert. Überforderung der Eltern und übertriebener Konsum von Fernsehen und Computerspielen, beides hängt oft zusammen. Viele Mütter sind wirklich überfordert mit Beruf und Haushalt und Kindererziehung. Wie sollten sie dann noch Zeit finden für die Begleitung der Hausaufgaben, für Spiele mit ihren Kindern? Wie sollten sie noch Zeit zum Vorlesen von Geschichten und Märchen aufbringen? Da ist in ihren Augen das Fernsehen doch wirklich eine gute Lösung. Doch Sprache, Muttersprache, erlernt man eigentlich nur im andauernden sprachlichen Kontakt mit der Mutter. So wichtig und so weit verbreitet die oben genannten Ursachen auch sein mögen, sie sind nicht die wichtigsten und ersten Ursachen dafür, dass bei vielen Kindern die Sprachentwicklung nur sehr langsam und schleppend vor sich geht, obwohl sich die Eltern wirklich mit der Erziehung ihrer Kinder abmühen. Seit bekannt ist, wann das Leben des Menschen beginnt und was der Kern des Lebens ist, wird deutlich, wie wichtig Schwangerschaft, Geburt und die ersten Jahre nach der Geburt für die menschliche Entwicklung und damit auch für die sprachliche Entwicklung sind. Wenn Eheleute zusammenkommen und die Freuden der Ehe miteinander genießen, dann ist dies gleichzeitig der Ort, der grundsätzlich für die Entstehung eines neuen Lebens offen ist. Dieses Leben wird im Moment der Zeugung von Gott geschenkt. Er schenkt einen Funken seines ewigen Lebens und legt ihn in die Mutter. Ei und Same verschmelzen und das Kind lebt. Und schon in diesem ersten Moment ist es im wichtigsten Bereich seines Seins völlig ausgebildet, vollkommen da. Von diesem Moment an hat das Kind eine Seele. Es hat Geist, den ihm Gott geschenkt hat. Und das hat wichtige Auswirkungen. In seiner Seele nimmt der Geist des Kindes alles wahr, was für es wichtig ist. Das Kind nimmt alle Freude, alle Zuneigung, alle Liebe wahr. Es sehnt sich danach. Vor allem nimmt es wahr, ob die Mutter froh ist, ob sich Vater und Mutter lieben, ob sie das Kind voll Freude annehmen oder ob sie es ablehnen. Es nimmt allen Zank und Hass der Eltern wahr. Es leidet unter der Angst der Mutter, unter der Aggression des Vaters gegenüber der Mutter. Es spürt die Trauer und Angst der Mutter beim Zerbruch der Ehe oder beim Verlust eines Menschen. Vom ersten Moment seines Lebens an nimmt das Kind alles wahr, was um es herum geschieht. Ja, was sogar gedacht wird. Es nimmt alles wahr, kann fühlen und denken und hat ein absolutes Gedächtnis. Doch weil es noch keine Erfahrungen hat, bezieht das Kind alles Wahrgenommene auf sich. Zum Beispiel, die Mutter hat Angst. Ich habe auch Angst. Die Eltern haben Streit. Sie lieben mich nicht. Ich habe Angst. Die Eltern verhandeln über mein Leben. Sie lieben mich nicht. Ich habe Angst, dass ich nicht leben darf. Diese Angst, die da so früh entsteht, wird im Gedächtnis des Geistes festgespeichert und die Erinnerung an die erste Angst bleibt unauslöschlich vorhanden. Bei vielen Kindern bleibt dieses in ihrer Tiefe festsitzende Wissen ihr ganzes Leben lang bestehen. Ich bin nicht geliebt, ich habe Angst. In dieser Angst machen sich die Kinder in der Schwangerschaftszeit klein, sind ganz ruhig und unauffällig, damit sie ihr Leben nicht verlieren. Und nach der Geburt sind sie ebenso still und ruhig. Und gegen alle Erfahrungen des späteren Lebens bleibt in ihrer Tiefe doch diese unbestimmte Angst und ihr Leben um ihr Leben und das Misstrauen gegenüber den Eltern bestehen. Meine Eltern lieben mich nicht. Ich liebe sie auch nicht. Ich kann ihnen nicht vertrauen. So kommt es bei vielen kleinen Kindern zur Verweigerung des Kontakts mit den Eltern und zum nur zögerlich Annehmen von dem, was ihnen die Eltern anbieten. So kann es auch zur Verweigerung der sprachlichen Kommunikation mit den Eltern kommen. Der früh erlebte Mangel an Sicherheit, Geborgenheit und Liebe bewirkt den Mangel an Vertrauen. Alle Angst, alle Ablehnung, alle Aggression des späteren Lebens können in dieser frühen Phase des Lebens ihre Wurzeln haben. Wenn sich aber im Kind in der ersten Lebensphase dieses Urvertrauen nicht entwickeln konnte, kann es von den Eltern auch später nur schlecht etwas annehmen, von ihnen kaum etwas lernen und manchmal auch nicht oder nur sehr langsam sprechen lernen. Liebe Zuhörer, so kann die verlangsamte Sprachentwicklung und die vorhandene Sprachstörung des Sechsjährigen oftmals geradezu ein Hinweis darauf sein, dass das Kind in seiner ganz frühen Lebensphase bereits schlimme Ereignisse miterleben musste. Was wir oder unsere Kinder in dieser frühen Zeit erleben mussten, all das sind Lasten, die kein Mensch von uns oder von unserem Kind nehmen kann. Und wenn wir versuchen, das Wissen um die Lasten zu verdrängen, dann werden diese nicht kleiner, nein, sie werden nur noch größer. Für Christen aber, für Menschen also, die an Christus glauben und an seine heilende Kraft glauben, für sie ist es möglich, auch die frühesten Lasten zu Gott zu bringen, damit er sie mit uns zusammenträgt. Wenn wir ehrlich unser Versagen vor Gott bekennen und dem anderen sein Versagen vergeben, dann geschieht das Erstaunliche, dass durch das Wirken Gottes die Vorwürfe schwinden, dass die Liebe und das Vertrauen wachsen, dass sich die Beziehungen zu unseren Kindern hin und auch die Beziehung unseres Kindes zu uns verändern. Und mit zunehmendem Vertrauen kann das Kind dann auch mehr und mehr von uns annehmen, von uns leichter etwas erlernen, auch leichter sprechen lernen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Lebenshilfe. Heute zum Thema Mein Kind will nicht sprechen lernen. Unser Referent ist Friedrich Rabold. Er ist ehemaliger Schulleiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder. Er ist selbst Vater von zwei Kindern und Großvater von Enkelkindern. Er ist auch Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer und seit etwa 1999 oder 2000 regelmäßig auf Sendung hier bei uns in Radio Horeb. Herr Rabold hat uns jetzt in seinem Impulsvortrag erklärt, was die tieferen geistlichen Ursachen von Sprachstörungen bei Kindern sein können, nämlich ein existenzieller Mangel an Liebe, an Annahme, an Sicherheit, Geborgenheit beim Kind, und zwar oft schon in der Zeit der Schwangerschaft. Sie haben besonders erwähnt, Herr Rabold, die Angst, die da beim Kind entsteht, dass das Kind also Angst um sein Leben hatte, eben weil es sich nicht angenommen und geliebt gefühlt hat, dass es deshalb wahrscheinlich den Kontakt zu den Eltern verweigert. Es geht also um einen Mangel an Vertrauen, um einen Mangel an Kommunikationsfähigkeit und auch Kommunikationswillen sozusagen. Das heißt, im Grunde sind die Beziehungen gestört und deshalb ist wahrscheinlich die Sprachentwicklung gestört, und die Heilung müsste dann liegen auch in einer Heilung der Beziehungen. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Ja, Herr Rabold, Sie haben jetzt schon Möglichkeiten der Hilfe auch angedeutet, und ich habe vorhin schon gesagt, dass Sie ja nachher gleich um 10:45 mit uns beten werden. Ist denn das Gebet auch in so einem Fall wirklich eine Möglichkeit der Hilfe? In einem ganz konkreten Fall bei Sprachstörungen bei Kindern, ist da Gebet sinnvoll und notwendig?
Ja, das Gebet ist die Aufnahme der Beziehung zu Gott. Und das Gebet ist dafür da, dass die Beziehungen geheilt werden. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Menschen. Das ist der Sinn des Gebetes. Zum Beispiel im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist die Wiederherstellung der Beziehung zu den anderen. Und so ist es auch im Gebet, die Beziehung zum Kind, das Wichtige. Wenn die geheilt ist, wenn das Kind dann in die Liebe in sich spürt, die Liebe der Eltern, weil es diese Vorwürfe fallen lassen kann, weil diese Vorwürfe verschwinden beim Kind, dann ist das Kind auch fähig, anzunehmen von dem, was die Eltern anbieten, auch die Sprache anzunehmen von den Eltern her.
Also kann man sagen, dass wirklich die Voraussetzung für Heilung, auch für ein gutes Lernvermögen dann in der Schule, die Versöhnung zwischen den Eltern und dem Kind ist, also die Wiederherstellung der Beziehung auch zwischen Eltern und Kind.
Ja, es ist genauso wichtig wie die versöhnte Beziehung zum Lehrer. Mhm. Wenn ein Kind den Lehrer ablehnt und ihn praktisch hasst, ja, dann kann es auch vom Lehrer nichts annehmen. Und deshalb ist es gefährlich, wenn man in irgendeiner Weise gegen den Lehrer ist als Eltern, sondern man muss das Kind dazu führen, dass es den Lehrer annimmt. Und so ist es auch genau das Gleiche. Das Kind kann nur etwas annehmen, wenn es sich geliebt weiß, wenn es den Eltern vertrauen kann, wenn es den Eltern voll vertrauen kann. Wenn aber etwas geschehen ist vorher, dann können wir das von uns aus nicht reparieren. Nein, wir können es nur dadurch, dass Gott in dem Kind und in uns wirkt, kann es verändert werden. Und das heißt, beten, damit das Kind sprechen lernt.
Genau. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass auch die Hörer mit dranbleiben sollen, die auch mit Kindern zu tun haben, die andere Probleme haben. Das ist vielleicht schon ein bisschen früh die Frage, aber trotzdem, ADS ist ja ein Problem, was ganz, ganz häufig auftritt bei Kindern, die auch das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Immer mehr Kinder sind davon betroffen, hyperaktive Kinder, die Zappel-Philips, die sich nicht konzentrieren können, die unruhig sind, fahrig sind, manchmal auch aggressiv und in der Schule dann große Probleme bekommen. Kann man die Begründung, die Sie jetzt gesagt haben, für die Sprachprobleme bei Kindern auch in gewisser Weise übertragen auf Kinder mit ADS oder mit anderen Problemen? Also dass wirklich die Ursachen ganz häufig zum Beispiel in der Schwangerschaft zu finden sind, in diesem Nicht-Angenommen-Sein, sich nicht geliebt fühlen. Ist das auch auf andere Probleme übertragbar?
Auf ADS? ADS ist eine Auswirkung davon, dass das Kind sich nicht geliebt fühlt und dass es sehr früh in einer Angst lebt. Und diese Angst löst im Körper diese Stresshormone aus. Das heißt, das Kind lebt immer in einer Hyperaktivität. Es wird immer, es ist immer zappelig und unruhig, weil so viele Stresshormone ständig ausgeschüttet werden. Aber dabei ist es gleichzeitig unkonzentriert und kann nicht richtig lernen. Und es wird auch aggressiv sehr leicht in dieser Hyperaktivität. Ja, es ist alles eine Folge der Angst. Und wenn man ADS wirklich behandeln will, dann gibt es Hilfen des Arztes, der Sedativa praktisch, Beruhigungsmittel. Aber das ist keine Heilung. Heilung geschieht nur, wenn die Angst vom Kind genommen wird. Und das ist wieder die Frage des Handelns Gottes.
Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir uns zu Gott hinwenden, dass wir bei ihm Hilfe suchen, und darum geht es ja in dieser Sendung, um geistliche Hilfe, Hilfe im Gebet. Ja, und also im Grunde wäre auch die Therapie, wenn man so sagen will, die geistliche Therapie dann ähnlich. Ob das jetzt ein Kind mit Sprachstörungen ist oder ein Kind mit ADS oder anderen Problemen, das kann man im Grunde schon in einer Weise übertragen auf alle diese kindlichen Störungen.
Alle Verhaltensstörungen, alle Aggressionen, alle Rückzüge, alle Lethargie und alle Verzweiflung, alle Depression, all das geht eigentlich zurück in seinem Kern darauf, dass ihn nicht die Sicherheit und die Geborgenheit als Kern im Kind gewachsen ist, sondern Angst und Isolation und Verzweiflung letztlich.
Also Angst und statt Vertrauen, ja.
Aus dem Vorhergesagten geht darauf zurück, also für all diese Kinder, für all das gibt es nur einen Weg der Heilung. Alles andere sind nur Unterdrückung der Symptome und Beruhigung der Symptome. Aber Heilung muss im Kern geschehen dann. Und das ist die Wiederherstellung der Person und die Wiederherstellung der Beziehungen und der Beziehungsfähigkeit.
Vielen Dank. Das ist jetzt also schon eine Andeutung, wie dieser Weg der Heilung wirklich gehen kann. Jetzt haben wir eine Hörerin am Telefon, die Frau Ostermeier aus Pfaffenhofen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Raffold.
Grüß Gott.
Ich hätte jetzt eine Frage, und zwar ist Folgendes. Unser Sohn, der hat in der Schwangerschaft so viel durchgemacht, und zwar ist da der Steuerabbringt. Dann ist ein paar Tage drauf die älteste Schwester mit 1,5 Jahren beim Fenster rausgefallen, hat einen Schädelbruch gehabt, und dann ist noch ein Cousin von ihr mit 8 Jahren tödlich verunglückt. Das war alles während der Schwangerschaft. Und dann hat der Sohn, hat also mit 2 Jahren, er hat relativ spät reden gelernt. Er war immer ein sehr ruhiges Kind, aber ein sehr liebes Kind.
Ja.
Und auch in der Schule, die haben alle sehr gern gemeint. Dann hat er noch die Gesellenprüfung gemacht mit 2 Einser, und dann ist er psychisch krank geworden. Und jetzt ist er in einer betreuten Wohnung. Er war sehr schwer krank. Es geht ihm besser, aber er hat Probleme auch mit dem Sprechen und mit der Angst. Und mein Problem ist auch, die in dem betreuten Wohnung haben sie ja überhaupt keine seelische Betreuung nicht.
Ja.
Und jetzt glaube ich, ich bin auch der Meinung, dass nur das Gebet helfen kann. Ich weiß auch, dass das Gebet ihn immer getragen hat.
Ja.
Und darum jetzt meine Frage, meine Bitte an Sie.
Ja, gerade auf all das, was Sie jetzt gesagt haben, werden wir nachher zusammen mit dem Gebet kommen. Es ist wichtig, dass Sie als Mutter für Ihren Sohn bei Gott eintreten, durch Ihr Gebet. Ja. Und dass Gott auf ihr Gebet hin bei dem Sohn wirkt und in dem Sohn wirkt.
Ja.
Ja. Und das ist die Möglichkeit der Hilfe, solange ihr Sohn nicht von sich aus auch mit in dieses Gebet hineingehen kann.
Ja. Das machen wir schon auch, aber ich glaube, bei Ihnen ist das jetzt wirklich, dass das intensiver kommt, so wie Sie das so schildern. Und
ich möchte Ihnen das nur geben, dass Sie ganz intensiv mit Gott reden können darüber. Ja?
Ja, ist gut. Vergesst Gott.
Ja, bitteschön.
Dankeschön.
Ja, und wir werden ja gleich auch bestimmte Schritte im Gebet kennenlernen. Ja, Herr Rabold, wenn jetzt Hörer auch selber für ihr Kind beten wollen, können Sie ihnen da vielleicht schon vorher die Schritte sagen, die wir im Gebet da gehen können? Dann können wir das noch bewusster vielleicht auch mitvollziehen, nachher das gemeinsame Gebet, und auch noch leichter alleine zu Hause in dieser Weise beten.
Ja, Gebet heißt immer Aufnehmen des Kontaktes zu Gott. Und mit Gott in Beziehung kommen. Das heißt, durch meine Gedanken, die ich ganz auf Gott ausrichte, durch mein Denken und durch mein Sprechen. Mein Sprechen, das sind die Gedanken, das ist Geistliches. Das ist geistliches Handeln und geistliches Tun. Und durch mein Geist kann mit Gott, der Schöpfergeist ist, Kontakt aufnehmen. Das will Gott. Er will mit uns Kontakt aufnehmen, wenn wir mit ihm aufnehmen. Ja, und so verbinde ich mich durch mein Sprechen mit Gott, indem ich ihm danke, dass er der Vater ist. Und das ist das Erste, nicht die Kritik an Gott, sondern dass ich mich vertrauensvoll zu ihm wende, weil ich mich geliebt weiß von ihm. Und in dieser Liebe kann ich dann mein Leid vorbringen und kann ihm sagen, was da geschehen ist, und ihn um Vergebung bitten, dass ich nicht so lieben konnte wie er, und dass auch dieses Kind jetzt in dieser Mangel an Liebe lebt und gar nicht richtig lieben kann. Und ich kann ihn dann bitten, dass er zu mir und zu meinem Kind kommt und all die Liebe, die ich nicht geben konnte, ausschüttet. Ja, das Kind füllt mit der Liebe und dadurch mit der Sicherheit und der Geborgenheit, dass all das wächst in diesem Kind jetzt, dass es ersetzt wird, der Mangel, durch die Fülle, die Gott jetzt geben will.
Also erst danken, dann um Verzeihung bitten für die eigene Schuld, wenn man so will, und dann Gott bitten um ja Wiederherstellung, um ja, dass er diesen Mangel eben ersetzt durch seine Liebe, durch seine Geborgenheit. Das ist jetzt schon mal in Kürze. Jetzt haben wir zwei Hörerinnen am Telefon. Zuerst die Frau Dusch aus Weidnau. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hier ist die Frau Dusch aus Weidnau. Mein Enkelkind, die wird jetzt 3 nächste Woche, und die kann eigentlich noch gar nichts sagen, außer Papa und Mama. Und na, also wenn sie was nicht will, na, und ja, aber die schon hat die weiß sie alles oder so, hat die, ist nicht so, dass sie nicht weiß, aber sie spricht einfach noch nicht. Jetzt kommt die aber dann im Herbst in einen Sprachkindergarten.
Ja.
Ist das richtig, oder?
Ja. Es ist gut, wenn nach einem, also normalerweise wächst die Sprache von allein bis zum Ende des 3. Lebensjahres, so in etwa. Wenn diese Zeit überschritten ist, dann setzen sich schon Fehlverhaltensweise im Kind auch fest. Das heißt, das Kind, die Sprache wird oft nicht mehr allein durch die normalen Impulse, die von den Eltern kommen, erlernt, sondern es braucht stärkere Impulse, es braucht mehr Ansprache, es braucht noch mehr als das, was die Eltern leisten konnten. Mhm. Ja? Und dazu sind auch die fördernden Fachleute im Sprachkindergarten auch ausgebildet, dass sie genau wissen, das Kind braucht diese Ansprache und auf diese Weise. Und deshalb geben sie dem Kind dann auch die Möglichkeit, sich auszudrücken. Sie geben ihm Satzmuster, sie geben ihm Hilfen, dass es die Laute erlernt. Ja, und dass der Wortschatz allmählich steigt und sich erweitert. Das ist die Hilfe, die der Kindergarten geben kann. Und
aber ist dann nicht die Gefahr, dass dann, wenn sie so früh jetzt mit 3 und die war ja nie weg, oder in der Krabbelgruppe war sie, genau, aber schon, und dass sie dann eben Heimweh hat und dann durch das eher Störungen dann bekommt, also seelische Störungen.
Ja, mit 3 Jahren ist es in der Regel so, dass das Kind das schon verkraften kann. Aha. Ja. Dass es schon verkraften kann. Es ist immer die Frage, was geschieht, wenn das Kind zu Hause bleibt? Ja. Bekommt es dann mehr oder weniger als im Kindergarten?
Eher weniger.
Ja, Und wenn diese bestimmte Zeit um ist, dann braucht man genaues Wissen, dass man auch das Richtige anbietet. Und dass man es auf die anbietet, dass das Kind das übernehmen kann, die Sprache. Und dazu entweder ihre Schwiegertochter oder ihre Tochter macht eine Ausbildung, damit sie selbst einen Kurs dem Kind geben kann. Oder aber sie bringt es dorthin. Ja. Es sind oftmals auch Hilfen schon durch eine ambulante Förderung möglich, aber das kann man alles von hier aus nicht sagen. Mhm. Ja, das Gebet ersetzt nicht allein die zusätzlichen Hilfen, die möglich sind im ganz normalen sprachlichen Bereich. Ja, wir müssen beides zusammentun. Aber wenn Sie für dieses Kind beten und wenn die Mutter für dieses Kind betet auf diese Weise, die ich dann auch so anbiete, dann wird das Verhältnis zwischen Mutter und Kind sich noch mehr verbessern. Ja, und dann wird dieses Kind freier werden und dann auch leichter die Sprache erlernen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rappold, und vielen Dank, Frau Dusch. Wir haben jetzt noch eine weitere Hörerin am Telefon, die Frau Stolz aus Karlsruhe. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also mein Enkelkind wurde adoptiert, 5 Jahre, spricht nicht, ist auch entwicklungsverzögert und unkonzentriert. Manchmal, Mama und Papa bringen da mal schon raus, aber nicht, wenn man ihn auffordert.
Ja. Ein adoptiertes Kind hat in aller Regel eine große Last zu tragen. Aus der Zeit vor der Adoption. Ja. Und die Adoption selbst erlebt es noch einmal als Beraubung. Zunächst als Beraubung. Das heißt, dass es von der Mutter endgültig getrennt wird. Das ist etwas, was in der Tiefe vor sich geht. Und es ist eine tiefe Verunsicherung und ein tiefes Leid im Kind. Ja, es ist allein, es fühlt sich nicht geliebt, es hat deshalb keine Möglichkeit des Kontaktes zunächst. Und es muss über lange Zeit lernen, dass es wirklich geliebt ist, dass es angenommen ist und dass es jetzt in Sicherheit lebt und in Geborgenheit lebt, bis das Kind allmählich sich öffnen kann und das glauben kann, was es da außen von außen jetzt merkt. Ja, und da ist es notwendig, dass man für diese Zeit betet, die das Kind erlebt hat vorher, wo diese Verunsicherung und wo diese Angst entstanden ist und wo diese Ablehnung und diese Abschottung allmählich gewachsen ist. Ja, es ist wichtig, dass man ständig für dieses Kind vor Gott steht und es Gott in die Arme legt und dass Gott dieses Kind mehr und mehr auch heilt dann. Mhm. Aber es ist ein langer Prozess.
Ja, im Anfang hat er auch gar nicht so auf den Arm
gewollt.
Aber jetzt ist es ganz, ganz stark ausgeprägt.
Ja. Das ist wunderbar. Wenn es soweit ist, dann hat er schon eine Beziehung jetzt allmählich zu den Eltern. Ja. Mhm. Und das ist wunderbar. Wenn das ist, dann kann es weitergehen. Ja, aber es ist ein langer Weg und man braucht dann zusätzliche Hilfen.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, Frau Stolz.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Das waren jetzt schon wunderbare Beispiele. Wir sehen, dass es doch häufiger vorkommt, so eine Sprachstörung, die eben hinweist auf diesen ganz frühen Mangel und dieses Leiden im Kind. Herr Rappold, Sie haben jetzt schon die Schritte des Gebetes erklärt. Falls noch ein wichtiger Schritt ist, können Sie das jetzt auch nochmal ergänzen. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir wirklich gemeinsam mit Ihnen ins Gebet gehen, in das Gebet um Heilung für sprachgestörte Kinder und auch für alle anderen Kinder, die unter Leiden und Problemen eben leiden.
Ja, und das Gebet führt hin zum Segnen des Kindes, ja, und zum Erflehen des Segens für einen selbst. Mhm. Und letztlich zu dem Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat, in dem alles vorhanden ist, in dem alles vollkommen schon von Gott vorgegeben ist. Also, liebe Hörer, ich lade Sie ein, jetzt mitzubeten. Für sich selbst und für die Kinder, die in Ihrer Nähe sind, für die Kinder, die Ihnen anvertraut sind, für die Kinder, denen Sie Vater und Mutter sind oder Großeltern sind, für die Kinder, die in Ihrer Nähe leben. Vater im Himmel, Du bist mein Gott. Du bist kein Despot, der alle nur zu Sklaven macht. Nein. Nein, du bist Vater. Du bist der Vater, der aus Liebe alles erschaffen hat. Du bist der Vater, der aus Liebe auch mir das Leben geschenkt hat. Mein Leben, es ist ein Funke deiner Liebe. Und mein Kind, es ist ein Funke deiner Liebe. Du verströmst deine Liebe. Du willst sie in uns verströmen. Ja, Vater, komm. Komm zu mir. Komm zu meinem Ehepartner. Komm zu den Eltern des Kindes. Komm zu meinem Kind. Vater, vergib mir, wo ich nicht geliebt habe. Vergib mir, wo ich nicht lieben konnte. Vater, vergib mir, wo ich in meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinem Tun gegen die Liebe gehandelt habe. Wo ich die Liebe geschädigt oder wo ich sie zerstört habe. Vater, vergib mir. Vater, vergib uns. Vergib mir die Vorwürfe gegen mein Kind. Vater, vergib alle Ablehnung, alle negativen Gedanken, alle Aggressionen. Vater, ich will mein Kind annehmen. Ganz neu annehmen, mit all seinen Mängeln annehmen. Ja, Herr, ich will es annehmen und vorbehaltlos lieben. Komm zu meinem Kind und gleiche du aus, was ich nicht geben konnte. Schenk meinem Kind all die Liebe, zu der ich und mein Ehepartner nicht fähig waren. Füll sein Leben. Füll seinen ersten Tag in der Schwangerschaft. Füll all die Tage der Schwangerschaftszeit mit deiner Liebe. Füll seine Geburt und füll all die Tage seines Lebens bis heute. Schenk ihm die tiefe Sicherheit und Geborgenheit. Schenk ihm das Vertrauen. Vater, füll auch mich mit deiner Liebe, dass ich mein Kind lieben kann, immer lieben kann, wie du es liebst. Vater, komm zu mir und liebe mein Kind in mir. Ich segne mein Kind. Ich wünsche ihm die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und komm, Vater, und segne auch mich. Im Psalm 91, da lesen wir: Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn: Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Du rettest mich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Du beschirmst mich mit deinen Flügeln. Unter deinen Schwingen finde ich Zuflucht. Schild und Schutz ist mir deine Treue. Ich brauche mich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahin fliegt. Fallen auch 1000 zu meiner Seite, mir zur Rechten 10-mal 1000, so wird es doch mich nicht treffen. Der Herr ist meine Zuflucht. Du, Herr, du bist meine Zuflucht. Ich habe mir den Höchsten als Schutz erwählt. Mir begegnet kein Unheil, kein Unglück naht meinem Zelt, denn er befiehlt seinen Engeln, mich zu behüten auf all meinen Wegen. Sie tragen mich auf ihren Händen, damit mein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du Herr sagst, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen mein Heil. Ja, Vater, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Ende unserer Sendung Lebenshilfe. Heute zum Thema Mein Kind will nicht sprechen lernen. Unser Referent war Friedrich Rabold, ehemaliger Leiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder. Ich danke Ihnen, Herr Rabold, jetzt ganz herzlich für dieses gemeinsame Gebet und die ganze Sendung. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitbeten und fürs Mitmachen und dabei sein. Und wenn Sie öfter vielleicht dieses Gebet beten möchten für eigene Kinder, für andere betroffene Kinder, dann ist es sinnvoll, wenn Sie eine CD bestellen, einen Mitschnitt dieser Sendung und den immer wieder anhören und damit beten. Sie können CDs bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Noch einmal 0700 75 25 75 20. Ja, dann einfach alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Es verabschieden sich auf der einen Seite Friedrich Rabold und auf der anderen Waltraud Edelmann.